Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Automatisieren, ich kann dem Ding vorgeben, zu diesem Datum oder an diesem Wochentag oder jeden Tag machst du dein Backup automatisch und ich muss da gar nichts mehr extra machen. Trotzdem empfehlenswert, immer manuell nochmal, wenn man irgendeine Änderung macht, nochmal Backup anzustoßen. Und das kann man dann entweder in einem eigenen Verzeichnis über SFTP speichern. Ich weiß, das ist jetzt schon so ein technisches Wort. Oder dann in der Cloud. Keine Angst vor der Cloud, wenn man die ordentlich sichert. Und ich gebe euch heute ein paar Tipps auf den Weg. Wenn ihr die beherzigt, dann ist das auch sicher. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Passieren kann immer mal was. So ganz, ganz wichtig ist bei Webseiten, wenn ihr ein Content-Management-System nutzt, mit Content-Management-System ist zum Beispiel, ja, eigentlich WordPress ist ein Blog-System, aber es wird als Content-Management-System genutzt, mit dem man eine Webseite betreiben kann, oder auch Joomla ist ein solches, oder Drupal oder Typo3. Dann gibt es da immer mal wieder Updates, man kann Erweiterungen installieren, man kann verschiedene Layouts sich aussuchen und die installieren. Die sollten auf jeden Fall immer aktuell sein, also bitte keine Angst vor Updates haben. Ich weiß, da gibt's immer diese kleine Befürchtung, dann nachher funktioniert meine Webseite nicht mehr. Sie funktioniert ganz sicher nicht mehr, wenn die gehackt wird, weil die Software so veraltet ist und irgendwelche Sicherheitslücken beinhaltet. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Hacker, das ist immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ein Hacker findet eine Sicherheitslücke, ein Softwareentwickler schließt die, der Hacker findet die nächste Sicherheitslücke und das ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer dann zuerst die Seite gehackt oder gesichert hat, gewinnt. Und bedenkt daran, wenn eure Webseite gehackt wird, dann kann es unter Umständen sein, dass diese Webseite Schadsoftware auf den Rechnern eurer Besucher und Besucherinnen verteilt. Und wenn da Schäden passieren, dann müsst ihr unter Umständen dafür haften auch. Sobald ihr nicht das Allermöglichste getan habt, um euch vor diesem Hackangriff zu schützen. Und dieser Schutz ist einfach regelmäßig schauen, dass die Software aktuell ist. Und das beinhaltet eben nicht nur diese Kernsoftware, sondern auch alle Erweiterungen bitte immer aktuell halten. Vor allem, wenn es Sicherheitsupdates sind, die nicht lange hinauszögern, sondern maximal 24 Stunden warten und die dann wirklich auch einspielen. Es ist wirklich eine richtig große Schwachstelle, sind diese veralteten Sites. Und ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der fragte, naja, ich bin doch aber ein kleines Licht, was will denn der Hacker von mir? Und heute habe ich mich mit Anna unterhalten, die hat sich gewundert, dass da irgendwelche russischen Besucher auf ihrer Webseite waren. Und das ist leicht zu erklären, das sind sogenannte Hackbots. Die kümmern sich nicht darum, ob das irgendwie die Anna Inc. of Books ist oder sonst irgendjemand, keine Ahnung, Fujitsu oder HP. Die programmieren ihre Hackbots, geben denen eine bestimmte Software und Softwareversion vor, wo die Sicherheitslücken bekannt sind und dann werden die Hackbots aufs Internet losgelassen. Und das sind dann eben diese Hackversuche letzten Endes, die ihr da dann von Russen oder Chinesen auf eurer Webseite angezeigt bekommt. Sicherheitsplugins, ja, die sind eigentlich überflüssig, wenn ihr meine Tipps beachtet, die ich euch heute mitgebe, denn jede Erweiterung, ja, ihr lacht, aber das ist doch so. Eine Erweiterung, die man installiert, überlegt euch gut, ob ihr die braucht. Jede Erweiterung bedeutet auch eine zusätzliche Schwachstelle in der Software, weil es eben nicht zu dem eigentlichen Kern gehört. Man weiß nicht, wer das entwickelt hat und unter Umständen, ob diejenige oder derjenige da einen Backlink, einen bösen eingebaut hat oder aus Versehen auch nur eine Schwachstelle, die dann leicht gehackt werden kann. Viele solche Schwachstellen produziert man ja auch nicht absichtlich. Ja, und das mit den höheren Ladezeiten, je mehr man da sich in seine Webseite knallt, umso mehr muss die geladen werden und wird ausgebremst und das ist natürlich suchmaschinenrelevant. So, jetzt eine kleine Spezialität bei WordPress. WordPress, da empfehle ich maximal einen Administrator anzulegen. Der darf alles. Der kann die komplette Webseite abschießen und sollte deshalb ausschließlich für Updates und Installationen zuständig sein. Der sollte auf gar keinen Fall Beiträge erstellen, denn das ist für einen Hacker schon die halbe Miete. Wenn der Beiträge erstellt, dann weiß der, wenn er den Beitrag liest, wird normalerweise auch immer der Autorenname angezeigt. Ihr müsst das nicht alles abfotografieren, die habe ich vergessen zu sagen, die gibt's im Internet. Einfach mich anmelden und ich kann euch den Link schicken. Genau, also wenn der Admin eine Seite oder einen Beitrag erstellt, dann steht da auch der Name des Autors oder der Autorin und das ist für einen Hacker schon die halbe Miete, dann weiß der nämlich den Benutzernamen und dann muss das Passwort nur noch einigermaßen schwach sein und der ist drin im Backend und kann die komplette Seite übernehmen. Deshalb nur mit Redakteuren, Autoren oder Mitarbeiterrechten diese Beiträge erstellen und dann kann schon mal nicht mehr ganz so viel passieren. So, das ist jetzt sehr technisch, das würde jetzt auch tatsächlich ein bisschen zu weit führen, wenn ich das ausführe. Datensicherheit durch Verschlüsselung. Achtet darauf, dass ihr zum Hochladen von Dateien ein sicheres Programm nutzt, das verschlüsselt die Dateien hochlädt. Ich nutze zum Beispiel WinSCP. Das ist das ist auch Open Source, das kostet nichts und das funktioniert auch wirklich hervorragend. Viele nutzen auch FileZilla, das ist auch so ein FTP-Programm. Das nutze ich selber nicht, da gab es in der Vergangenheit eine große Sicherheitslücke und da bin ich dann auch nachtragend und nutze das nicht mehr. Ich habe hier auch in dem Ding so ein paar Links noch. Das geht aber wirklich auch sehr ins Technische und ins Detail. Das müsstet ihr euch einfach mal durchlesen und bei Fragen gerne auch auf mich zukommen. Dann nochmal, wenn ihr in der HTAccess, die ich da angegeben habe, irgendwelche Änderungen macht, da könnt ihr euch auch die komplette Seite lahmlegen. Also da besser erstmal nochmal nachgucken und recherchieren. Dann SSL. SSL-Zertifikate gibt's mittlerweile mehr oder weniger kostenlos. Jedenfalls bei guten Webhostern kann man das mit zwei Klicks installieren. Ich empfehle da AllInkle oder NetCap. Die bieten dieses sogenannte Let's Encrypt an. Das ist eben ein kostenloses, aber ein sehr gutes Zertifikat, was sehr einfach zu installieren ist da. Diese Verschlüsselung bedeutet im Endeffekt, dass alle Daten, die darüber zum Beispiel über ein Formular verschickt werden, verschlüsselt verschickt werden. Ansonsten, wenn die Webseite nicht verschlüsselt ist, mit so einem Zertifikat werden zum Beispiel Passworteingaben im Klartext übermittelt und da kann jeder, der da die Seite abhört, mit einfachen Mitteln an ein Passwort kommen. Erkennbar ist das über das grüne Schlösschen in der Adresszeile. Und gerade für Formulare ist das jetzt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung auch gesetzlich vorgeschrieben. Formulare, die personenbezogene Daten verschicken, zu personenbezogene Daten gehören Name, E-Mail-Adresse, natürlich klar, die Postanschrift auch, sind alles personenbezogene Daten. Wenn man das nicht verschlüsselt verschickt mit so einem Zertifikat oder auf anderem Weg, dann kann es tatsächlich teuer werden ab Mai. So, jetzt sind wir schon mit dem Thema Sicherheit durch. Krass, wenn wir früher fertig sind, politisieren wir noch ein bisschen hier. Geschwindigkeit. Ladezeit ist natürlich suchmaschinenrelevant. Da gibt es verschiedene Stellschrauben. Ihr könnt eure Webseite hier testen über Pingdom. Da kann man die eigene Webadresse angeben und das wird sehr genau analysiert. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, das ist nicht ganz so leicht zu lesen, aber es gibt da ein paar gute Tipps, die man da machen kann. Und Stellschrauben sind zum Beispiel das sogenannte Caching. Das kann man über Plugins machen, das kann man über die HTAccess machen, es gibt ein Browser-Caching, es gibt ein serverseitiges Caching. Das ist auch ein relativ komplexes Thema. Da müsste man sich auch reinfuchsen. Da könnte man eine ganze Stunde drüber reden, so umfassend ist das Thema. Wichtig ist, hier steht jetzt WordPress aufräumen, das ist aber mit jedem System so. Haltet eure Installationen von den Webseiten schlank und räumt auf, installiert keinen Scheiß und deinstalliert den überflüssigen Kram, den ihr nicht braucht. Optimiert Bilder. Für die Optimierung von CSS und JavaScript gibt's auch Plugins. Das ist auch ein relativ weites Feld. Auch das Hosting, da gibt's also wirklich viele Stellschrauben, wo man die Webseite sehr, sehr schnell machen kann, auch mit wenigen Mitteln. Wenn ihr bei WordPress zum Beispiel Pingbacks und Trackbacks aktiv habt, weiß nicht, ob ihr die braucht. Wenn ihr die nicht braucht, deaktiviert die. Das Problem bei den Dingern ist nämlich, dass jedes Mal, wenn die Seite aufgerufen wird, dieses System eine Anfrage an andere Server schickt, ob da irgendjemand irgendwo in der weiten Welt die Webseite verlinkt und erwähnt hat. Und das ist geht natürlich auf die Ladezeit. Hotlinking, das bedeutet, dass andere Seiten eure Bilder zum Beispiel einfach über die Adresse, also nicht runterladen und einbinden, sondern über die Adresse direkt einbinden. Bei jedem Aufruf von fremden Seiten wird dann auch automatisch eure Seite aufgerufen und das bringt euch Traffic, aber keinen wichtigen Traffic. Ne? Das ist für euch leerer Traffic, der den könnt ihr verhindern, wenn ihr euch die Mühe machen wollt. Und es ist natürlich auch eine Geschwindigkeitsfrage. Das geht auch über die HTAccess. Das kann ich euch gerne auch mal schicken. Da ein kleine Info. Dann, was auch wichtig ist, Usability, Benutzerfreundlichkeit, auch Barrierefreiheit gehört für mich dazu. Ich denke, es gibt keine komplette Barrierefreiheit. Es gibt eine Verminderung der Hürden, die beeinträchtigte Menschen nehmen müssen. Dazu gehören zum Beispiel Farben und Kontraste. Wenn ich jetzt in der Zielgruppe überwiegend Männer habe, dann muss ich mir halt überlegen, ob ich jetzt unbedingt die Farben rot-grün verwende, weil viele Männer eben immer noch rot-grün blind sind und da unter Umständen die Kontraste auch einfach nicht erkennen können richtig. Es gibt da auch verschiedene Tools. Gerade für sehbeeinträchtigte Menschen kann man die Webseite angeben. Die habe ich jetzt leider nicht verlinkt hier, aber die kann ich bei Bedarf auch schicken. Kann man die Adresse angeben und dann wird das Ding analysiert auf verschiedene Sehbeeinträchtigungen, wie diese Webseite dann dargestellt wird für diese Menschen. Das ist ganz interessant. Also wenn man die eigene Seite mal nur in Grautönen sieht, dann ist das unter Umständen ganz schön erhellend. Also ich verstehe nicht, wie wir 2018 haben können und es immer noch Webseiten gibt, die nicht responsive sind, also sprich für mobile Endgeräte optimiert sind. Das ist also für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann auch nicht verstehen, dass es immer noch Menschen gibt, die 4 oder 5 Megabyte große Bilder hochladen und die vorher nicht komprimieren. Schaut, dass bevor ihr euch eine Website erstellt, macht euch Gedanken, wie soll die Navigation sein. Schaut darauf, dass die schlank ist, dass die Leute sich zurechtfinden, dass keine kaputten Links irgendwo sind. Und überladet eure Webseiten nicht. So, dann noch ein paar Worte zur Sicherheit in Social Media. Das Grundlegende, sollte immer sein, schaut, dass ihr, wo es geht, die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Ich vermute, es weiß nicht jeder, was das sein soll. Wer weiß das, was Zwei-Faktor-Authentifizierung ist? Hände hoch. Okay, so wenige Hände und manche so. Also die Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet letzten Endes, ihr gebt also bei Facebook zum Beispiel, wenn ich in die Sicherheitseinstellungen gehe, dann kann ich die aktivieren. Dann erhalte ich von Facebook eine SMS mit einem Zahlencode. Diesen Zahlencode gebe ich dann im Browserfenster ein, um zu bestätigen, dass es sich um mich handelt, dass ich auch wirklich die Person bin, die sich da anmelden möchte. Wenn man das aktiviert, erhält man das jedes Mal, wenn man sich von einem neuen Gerät versucht, auf diesen Account einzuloggen. Man kann dann auch bestimmte Browser sagen, okay, also von diesem Gerät jetzt nicht mehr fragen, nicht mehr den Zahlencode. Ansonsten wird man ja irgendwann dusselig, wenn man da ständig irgendwelche SMS und Zahlencodes bekommt. Und auch hier gilt natürlich sichere Passwörter. Bei Social Media ist wirklich diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ganz, ganz elementar. Vor ein oder zwei Jahren wurde auf Twitter zum Beispiel der Account der GLS-Bank gehackt. Und die hatten wirklich einiges zu tun, bis sie den wieder hatten. Also es passiert, es kann jedem mal passieren und das ist wirklich eine ganz wichtige Stellschraube, die ihr sofort, wenn ihr das nicht gemacht habt, sofort auf jetzt dann gleich nach diesem Vortrag auf euren Social Media Accounts aktivieren solltet. Alle. Die bieten das auch alle an. Facebook, Twitter, Instagram. Die haben das alle. Bei Facebook kann man sich noch ein bisschen überlegen, was man in der Privatsphäre einstellen möchte. Die haben da relativ umfangreiche Möglichkeiten. Man kann die Beiträge einstellen, ob die jetzt nur Freunde sehen dürfen oder die ganze Öffentlichkeit oder ausgewählte Personen. Man sollte meiner Meinung nach einstellen, dass nur jeder selbst, also ich habe komplett unterbunden, dass irgendjemand Fremdes oder auch meine Kontakte auf meiner eigenen Pinnwand irgendeinen Beitrag erstellen sollen. Da gibt's keine herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Suse. Da gibt's gar nichts. Sie können kommentieren, die dürfen aber ansonsten nichts. Da bin ich streng, weil nicht jeder von meinen Freunden achtet auf Sicherheit, weil die viele haben halt meinen Vortrag noch nicht gehört und dann wissen die vieles nicht und dann lassen die ihre Accounts hacken und dann kommen da irgendwelche Porno YouTube-Videos, wo ich angeblich irgendwie mitspiele und das bekomme ich dann per PN, ja, echt, ohne Scheiß. Und das wird dann automatisch, wenn man das nämlich nicht deaktiviert hat, wird das automatisch auf der eigenen Pinnwand gepostet, wenn die einen da von einem Hacker haben markieren lassen. Und so verteilen sich nämlich diese Videos genau über diesen Weg. Wenn ihr das auf Überprüfen, also Markierungen überprüfen oder eben nur mit Bestätigung markieren lassen, dann kann sowas überhaupt gar nicht passieren. Facebook-Werbeanzeigen, wer mag schon Werbung? Alles weg. Deaktivieren braucht kein Mensch. Instagram, da gibt's auch so ein paar Tipps. Die haben jetzt nicht so ganz die umfassenden Möglichkeiten, finde ich. Da würde ich mir mehr wünschen. Man kann das Konto komplett auf privat stellen. Das ist natürlich, wenn man das, also ist meiner Meinung nach ein bisschen witzlos, aber vielleicht will man das ja nur mit dem Freundeskreis teilen. Man kann bei Instagram seit einiger Zeit unangemessene Inhalte melden, man kann Spam-Accounts melden und was vielleicht für viele interessant ist, die nicht wollen, dass der Standort immer ersichtlich ist, wo man sich bewegt, das ist ja auch ein Eingriff in die Privatsphäre. Ihr könnt den Standort auch einfach deaktivieren in den Bildern, dann weiß niemand, wo ihr gerade euch befindet und kann euch nicht stalken oder sonst irgendwie verfolgen. Man kann sich auch nur auf Anfrage taggen lassen, finde ich auch ganz gut, habe ich bei mir auch gemacht. Ich möchte nicht von Hinz und Kunz irgendwie auf Bildern getaggt werden. Das nervt auch einfach, wenn ich da ständig irgendwelche Benachrichtigungen kriege und das muss ich nicht haben. Auf Twitter kann man Tweets schützen. das ist auch ganz häufig, also Twitter, da gibt's das sogenannte SIF-Twitter. Das ist so eine Trollkompanie, die man nach Möglichkeit ignorieren und melden sollte. Aber um sich vor denen dann unter Umständen zu schützen, wenn man sich mal wieder politisch etwas aus dem Fenster gelehnt hat und gegen Sexismus oder Rassismus randaliert hat, dann kommen die schnell auf die eigene Spur und dann muss man unter Umständen auch mal den eigenen Twitter-Kanal schützen, um sich da selbst rauszunehmen. Man sollte auch den Standort rausnehmen und nicht mittwittern und auch hier Fotomarkierungen einschränken, um die Auffindbarkeit einzuschränken. So, DSGVO. Die bringt sehr viele in Wallung gerade. Ich finde ja, wer sich bisher ein bisschen Gedanken um Datenschutz gemacht hat, der muss nicht zu sehr besorgt sein. Es ist immer so eine Geschichte, ihr solltet nach Möglichkeit den aktuellen Datenschutzhinweis, die aktuelle Datenschutzerklärung, die sollte genauso sichtbar sein wie das Impressum und nicht mit dem Impressum irgendwie zusammenhängend, sondern tatsächlich, das ist der Datenschutzhinweis, ist ein eigener Punkt auf eurer Webseite. Und sollte auch individuell auf eure Webseite angepasst sein. Also wenn ihr Google Analytics einbindet oder irgendwas mit Social Media macht und Cookies setzt und so, dann müsst ihr einfach schauen, was ihr verwendet und nicht einfach nur irgendwo 1:1 was abkopieren, was überhaupt nicht für eure Webseite gilt oder unter Umständen sogar, wo was fehlt. SSL-Verschlüsselung habe ich vorhin schon erwähnt. Den Cookie-Hinweis, der ist auch wichtig, der wird meistens falsch eingesetzt, nämlich, dass diese Webseite verwendet Cookies und dann okay oder mehr Informationen, das ist nicht mehr ganz so in Ordnung. Die Besucher und Besucherinnen müssen nämlich die Möglichkeit haben, auch sich gegen dieses Setzen von Cookies entscheiden zu können. Das bedeutet, ein Nicht-Okay, nein, ich möchte nicht, dass ein Cookie gesetzt wird, muss auch als Möglichkeit vorhanden sein. Und das bieten auch Plugins, je nach Software. Da müsste man einfach mal schauen, was da... Ich bin mir sicher, da kommt jetzt auch noch einiges im Zuge der Durchsetzung dieses Gesetzes. Das Gesetz selber ist ja noch nicht neu. Das gibt's ja jetzt auch schon seit 2 Jahren. Aber jetzt werden alle davon überrascht, weil es auch teuer werden kann. Jeder, der Daten euch preisgibt und dessen Daten ihr speichert, hat ein Recht auf Löschung oder auf Berichtigung. Also die Leute können jederzeit anfragen, welche Daten speichert ihr von denen und sie können jederzeit darauf bestehen, dass alle Daten komplett gelöscht werden oder anonymisiert werden. Bei Formularen muss auch tatsächlich ein Hinweis dastehen, wenn ihr Daten speichert aus Formularen, zum Beispiel Newsletter-Anmeldung, dann muss ein Hinweis auf die Datenschutzerklärung vorhanden sein und der Benutzer muss dann auch wirklich explizit seine Einwilligung dafür geben, dass die Daten gespeichert werden. Wenn ihr ein Newsletter verwendet, gibt's da eine wichtige Sache, die ist immer so, dieses sogenannte Double Opt-in-Verfahren. Das bedeutet, wenn sich die Leute anmelden für einen Newsletter und ihre E-Mail-Adresse bei euch hinterlegen, dann müssen die zwingend eine E-Mail-Adresse von euch erhalten mit einem Bestätigungslink, dass sie sich wirklich nochmal ganz klar für den Empfang eines Newsletters von euch entscheiden. Und erst dann, wenn die auf diesen Bestätigungslink klicken, dürft ihr denen weitere E-Mails schicken. Ansonsten könnt ihr da auch abgemahnt werden. Also einfach so E-Mail-Adressen sammeln und E-Mails verschicken, das ist nicht erlaubt. Was auch wichtig ist, das steht jetzt hier nicht drauf, es dürfen nur die Daten erhoben werden, die absolut notwendig sind für einen Dienst. Das bedeutet, also der Dienst Newsletter, da ist was nötig, eine E-Mail-Adresse. Ihr braucht da keinen Namen und der darf auch nicht Pflichtfeld sein. bei einer Newsletter-Anmeldung. Ja, also das ist auch so eine kleine Stolperfalle, wenn da Pflichtfelder sind, die gar nicht notwendig sind, um diesen Dienst auszuführen. Wichtig ist auch Share-Buttons, wenn ihr irgendwelche Widgets, Facebook, so und so viel 30 Freunden von dir, gefällt meine Seite, Facebook-Widget. Das dürft ihr nicht verwenden. Das Problem ist bei Facebook, Facebook ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Facebook greift, sobald ich, wenn ich jetzt auf eine Webseite surfe und da ist so ein Widget installiert und Facebook will sich sofort dann über diese Seite mit meinem Facebook-Account einloggen und liest da komplett alles aus. Da wird also nicht, da wird auch nichts anonymisiert ausgelesen. Da werden meine kompletten, mein komplettes Profil, meine kompletten Interessen werden an Facebook weitergegeben, sobald ich diese Webseite aufrufe. Und das ist nicht legal, das ist mit der Datenschutzgrundverordnung verboten und das ist auch rechtlich nicht irgendwie ordentlich einsetzbar. Ihr könnt Share-Buttons verwenden, aber die dürfen sich nicht ohne Einwilligung der Besucher einfach so verbinden. Es gibt da auch für WordPress gibt es zum Beispiel ein Plugin, das ist so ein Zwei-Klick-Plugin, das nennt sich Sheriff. Das ist ein sehr empfehlenswertes Plugin und da wird auch diese Datenschutzgrundverordnung zu 100% eingehalten. Dann haben wir hier noch so ein paar, bei Mailchimp fällt mir gerade auf, da habe ich diese Datenverarbeitungsvertragsgeschichte vergessen. Das ist auch bei Google Analytics so und bei Mailchimp, wenn ihr diese beiden Tools einsetzen wollt auf eurer Webseite, dann müsst ihr diesen Vertrag, den findet ihr auf den Webseiten von den Anbietern, den müsst ihr ausdrucken, den müsst ihr unterschreiben und den per E-Mail schicken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Google das per E-Mail akzeptiert. Mailchimp kann man es per E-Mail schicken. Dann müssen die das unterzeichnen und euch zurückschicken und erst dann dürft ihr das datenschutzkonform auch einsetzen auf euren Webseiten. Das ist ein bisschen umständlich, aber wenn man es weiß, ist es, glaube ich, ganz in Ordnung. Google Analytics ist nicht ganz so das Problem wie Facebook, weil Google Analytics die ganzen Daten anonymisiert verschickt und sammelt. Das heißt, das kann man relativ problemlos eigentlich weiterhin einsetzen. Man müsste nur darauf achten, man kann das, glaube ich, angeben, diese IP-Anonymisierung in der Google Analytics-Oberfläche da einfach mal so ein bisschen reinschauen und auch wichtig, diese Opt-out-Option, diese Opt-out bedeutet, dass die Leute sich auch dagegen entscheiden können. Also ich möchte nicht, dass Google Analytics Daten von mir sammelt. Das ist ihr gutes Recht und auch diese Möglichkeit müssen die auf der Webseite haben. Wer Google Fonts einsetzt, auch hier, wenn man die einfach nur über Google einbindet, dann werden hier IP-Adressen hin und her geschickt. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Am besten direkt einbinden auf der Webseite, dann ist man da auch ganz gut. Wenn man eine Kommentarfunktion nutzt, auch hier muss der Hinweis auf die Datenschutzerklärung sichtbar sein. Denn Kommentarfunktion ist letzten Endes auch nur ein Formular. Ja, und dann so Anti-Spam-Plugins. Es kommt immer drauf an, dieser Standard bei WordPress zum Beispiel, diese Chatpack oder Aximate, das sind auch US-amerikanische Unternehmen. Chatpack ist eine Katastrophe, was Datenschutz betrifft. Wer Chatpack nutzt, der sollte das nach diesem Vortrag nicht mehr tun. Und da lieber dann als Anti-Spam-Plugin kann ich Anti-Spam-Bee für WordPress empfehlen. Das ist also wirklich, das macht genau das Gleiche und beachtet eben den Datenschutz auch. Ja, User-Registrierung auch, Formular, da muss eben auch ein Hinweis da sein wegen Datenspeicherung, Datenschutzerklärung. Während Facebook-Pixel, ich weiß jetzt nicht, ob hier Menschen sind, die Facebook-Kampagnen fahren. Auch hier muss diese Opt-out-Option vorhanden sein. Das heißt, die Leute müssen sich dagegen entscheiden können. Nein, ich möchte nicht, dass Facebook Daten von mir sammelt. Und dann darf das auch wirklich nicht verwendet werden, dieses Facebook-Pixel, beziehungsweise eben, das darf dann keine Daten von diesen Menschen sammeln. So. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Das ist Pims, mein Schaf. Hat denn jemand Fragen? Sehr schön. Haben wir ein zweites? Kannst du das vielleicht?
Vielen Dank.
Oh, ich verstehe dich leider nicht. Ansonsten nehmen wir das Mikro und ich nehme hier eins.
Jetzt? Ja. Ich habe zwei Fragen. Und zwar haben Sie vorhin gesagt, Bildergröße Internet. Da habe ich jetzt ein paar Mal schon das Problem gehabt. Ich möchte Bilder hochladen, die sind wirklich 3-4 Megabyte. Das ist Wahnsinn. Und ich hatte früher ein Programm, wo das runtergerechnet hat für Internet. Ich finde aber nichts Brauchbares mehr. Können Sie was empfehlen?
Ja. Funktioniert das? Ah, oh, schön. Wunderbar. Ganz ungewohnt hier. Also ich selber komprimiere meine Bilder mit GIMP. Das ist auch ein kostenfreies Programm. Da kann man das runterskalieren, einfach die Größe verändern. Und dann gibt's im Internet noch Programm, das heißt TinyPNG. Da kann man die nochmal dann direkt, wenn die Größe verändert ist, kann man das nochmal da hochladen. Und das komprimiert dann nochmal das Bild und entfernt irgendwelche überflüssigen Farben, die das Auge sowieso nicht wahrnimmt, und macht die Bildgröße dann nochmal entsprechend kleiner in gleichbleibender Qualität. Da muss man ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe da aber auch einen Artikel mal drüber geschrieben mit einer genauen Anleitung. Mir einfach gerne eine E-Mail schicken, dann leite ich das weiter, dann gebe ich das gerne weiter, den Link.
Ja, die zweite Frage ist, Sie hatten gesagt, wenn man Werbung von jemandem bekommt, die man nicht möchte, kann man sich, also ein Newsletter oder was, kann man sich austragen. Aber was ist denn, wenn man Spams bekommt, also wo schon ersichtlich ist, dass es Spam ist, selbst wenn es eine Möglichkeit gibt, sich auszutragen, ist dann nicht das Risiko, dass man sich vielleicht noch irgendwelche Viren und hinter den Links einfängt, statt die einfach nur zu löschen?
Ja. Also man sollte nicht irgendwelche komischen Links anklicken. Wenn man also da empfehle ich wirklich den Einsatz eines guten Spam-Filters. Da kann es immer sein, dass auch was durchrutscht, was nicht durchrutschen soll. Aber da gibt's leider keine so richtig tolle Lösung. Also man kann sich gegen Spam nicht wehren. Was man machen kann, man kann, wenn man sich irgendwo anmeldet, sich einfach so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse auch organisieren, die man ansonsten nicht nutzt, sondern nur für irgendwelche solche Anmeldungen auf, keine Ahnung, irgendwelchen Portalen. Man kann ansonsten darauf achten, dass die richtige E-Mail-Adresse nicht großartig öffentlich verbreitet wird, aber so richtig schützen kann man sich vor Spam leider immer noch nicht. Man kann es auch melden an den Webhoster, an den Mailhoster auch, dass die Spam-Datenbank, das ist halt auch wie bei den Hackern ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es wird halt einfach gespammt und die Spam-Datenbanken werden dann danach wieder aktualisiert und dann denken die sich wieder was Neues aus. So ein 100%iger Schutz gibt es da leider nicht.
Okay, danke.
Mit den Plugins bei WordPress habe ich noch eine Frage. Die lassen sich ja nur selbst installieren, wenn man entweder WordPress hostet oder die 300 oder 250, was weiß ich, Version von, wenn WordPress das hostet und man dann die Premium-Version nimmt. Geht für mich beides nicht. hosten kann ich nicht, kein technisches Wissen, das andere geht nicht, zu teuer. Jetzt die Frage, wie ist das mit den, wie macht man die Plugins datenschutzkonform, wenn man quasi von WordPress hosten lässt? Da haben wir eigentlich keine Möglichkeit, da sind wir doch von WordPress praktisch abhängig, oder? Was die machen.
Ja. Ja, also ich empfehle wirklich das Self-Hosting. Warum hast du da die Bedenken?
Komm, ich habe null technische Ahnung. Mhm. Ich kenne auch niemanden, der es für mich machen kann.
Aber da gibt's da, also du kannst mich gerne anmelden. Ich setze ja normalerweise auch WordPress-Seiten auf. Also ich kann dir da auch gerne Tipps geben. Es gibt auf Facebook auch eine sehr hilfreiche Gruppe, das WordPress Bistro. Da bekommst du, es gibt super tolle Anleitungen. Und wenn du wirklich Bedenken hast, dass bei WordPress.com irgendwelche Plugins installiert sind, die den Datenschutz nicht beachten, dann kann es halt unter Umständen wirklich teuer für dich werden, ne? Also da wirklich aufpassen. Du hast halt mit der selbst gehosteten Lösung hast du wirklich die absolute Macht über deine Webseite. Und ich würde mich tatsächlich niemals auf einen Drittanbieter verlassen, weil es kommt nicht so selten vor, dass Webseiten einfach gelöscht werden und die sind dann weg. Ne? Und sobald ihr das bei einem Drittanbieter habt, dann habt ihr einfach keinerlei Kontrolle darüber, über eure Inhalte.
Ja, also wir haben bei uns in der Bloggergruppe im Moment halt die heiße Diskussion mit Blogspot wegen der Datenschutzverordnung. Wie ist das denn da? Weil ich kann ja dort nicht auf meine Daten zugreifen. Also beziehungsweise kann nichts löschen. Mhm. Wenn mir da ein Follower sagt, ich möchte, dass das gelöscht wird, kann ich es ja nicht.
Mhm. Ja, genau. Aus dem Grund halte ich von diesen Drittanbietern auch nichts. Ne? Du hast halt wirklich keinerlei Kontrolle darüber. Und ja, es ist wirklich ein Punkt. Ich mach mal diese Blume hier weg. Du hast halt wirklich keine Kontrolle und Blogspot, wenn du irgendwie angezeigt wirst wegen Datenschutzverletzung, dann sagt Blogspot, ja, not my business. Hm?
Sie werden sich wahrscheinlich auch nicht mehr anpassen, weil sie haben ja 2 Jahre Zeit gehabt.
Klar. Ich weiß jetzt gar nicht, Blogspot, also ich kenne mich mit Blogspot jetzt nicht so gut aus. Ist das ein US-Unternehmen?
Ist Google.
Ah, ja, gut. Ja, ja. Das ist halt Problem. Ja.
Hallo, ich habe eine Frage zu Chatback. Da sind ja noch mehr Funktionen drin, außer die an die Spam-Funktionen, zum Beispiel auch die Media-Galerie. Gibt es da gute Plugins, die man als Alternative benutzen kann? Weil es fällt dann schon einiges weg.
Also Chatpack ist so eine eierlegende Wollmilchsau, ne? Da kann man wirklich jeden Scheiß mit erschlagen. Das ist aber auch eine mega lahme Krücke. Also schaut euch mal wirklich an, welche Funktionen ihr braucht. Ich weiß jetzt nicht, die Media-Galerie, was macht die? Ist das einfach nur ein Album oder was macht die?
Okay, also ich mag eigentlich kein Mikrofon. Ich arbeite sehr viel mit so alternativen Bildern, die halt rotieren, keine Ahnung was, weil das ganz oft gewünscht wurde von unseren Lesern. Und wir haben neue Theme und dies unterstützt jetzt wirklich nur noch Chatpack, diese blöde Funktion. Und wir haben es weggelassen, uns sind die Leser weggebrochen. Jetzt haben wir es halt erstmal notdürftig mit Chatpack wieder draufgeklatscht. Aber so richtig glücklich sind wir nicht mit.
Hm. Das ist dann so eine Galeriefunktion, ein Bilderalbum. Sehr mächtig ist da Envira und von Subsistic gibt's auch ein tolles Plugin. Aber ich kenne jetzt natürlich euer Plugin nicht, was Chatpack macht. Also wie gesagt, ich selber mache einen großen Bogen um Chatpack, eben aus diesen Gründen, weil das wirklich eine mega Datenkrake ist. Und man muss sich tatsächlich, wenn man Alternativen für Chatpack sucht, muss man sich wirklich verschiedene Plugins auch ansehen und installieren, weil halt keines so umfassend diese Möglichkeiten bietet. Da müsste man einfach gucken, was man braucht. Ja. Und ach ja, was wichtig ist, Plugins tatsächlich nur über das WordPress-Repository oder über seriöse Quellen halt eben installieren und nicht von irgendwelchen Websites irgendwas downloaden und installieren.
Ich habe jetzt tatsächlich eine Frage. Wenn mich jemand anschreibt und sagt, ich möchte, dass du meine Daten löscht, wo finde ich die? Also nehmen wir an, er hat mich jetzt über ein Kontaktformular angeschrieben, weil er irgendwas von mir wissen wollte, dann bekomme ich halt eine E-Mail, ja, du hast halt eine Kontaktanfrage, oder beziehungsweise da steht der komplette Text schon drin. Mhm. Und in der nächsten Mail sagt er mir, ach so, kannst du das übrigens auch wieder löschen, meine Daten? Wo finde ich das?
Sehr guter Punkt. Genau das ist deine Aufgabe im Zuge der DSGVO, das zu wissen.
Danke. Das ist eine sehr hilfreiche
Antwort. Nein, also du musst ja wissen, welche Daten du irgendwo speicherst. Ne? Also du kannst auch bei deinem Webhoster nachfragen, welche Daten speichert ihr von mir und von den Besuchern und Besucherinnen.
Also muss ich bei meinem Hoster nachfragen und nicht bei der WordPress Oberfläche gucken, worüber ich blogge.
Ja, du kannst da schon mal durchgucken, ob da irgendwas gespeichert wird. Nö. Bist bockig oder was?
Nein. Nein, ich habe da schon mal durchgeguckt.
Und da ist nichts gefunden. Ja, also ich gehe dann in solchen Fällen direkt auf die Datenbank. Das ist natürlich nicht jedem sein Ding. Ne? Aber tatsächlich, also wenn du selber nicht weißt, ob da irgendwelche Daten gespeichert wird, dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass du Daten von den Leuten speicherst. Dann würde ich die einfach mal fragen, ja, was denkst du denn, was ich von dir speichere? Ne? Also klar, es werden IP-Adressen anonymisiert gespeichert, wenn die Leute irgendwelche Kommentare, also denkbar ist jetzt zum Beispiel, jemand schreibt dich an, ich möchte, dass du meinen Kommentar löschst. Ne? Das sind Daten, die du speicherst von dieser Person. Da steht der Name drin, da steht die E-Mail-Adresse drin. Wenn du den Kommentar speicherst von dieser Person, dann wird auch die IP-Adresse von diesem Kommentar gelöscht. Ne? Also das wäre jetzt ein Szenario, das mir einfallen würde. Ansonsten müsste man halt dann mal fragen, wie die jetzt auf die Idee kommen, dass du da irgendwas speicherst von denen.
Also ja, Kommentare löschen ist ja jetzt eher leicht. So, aber
ja, wenn's darum geht. Aber das wäre jetzt halt auch... Ne? So ein Beispiel, wo Daten gespeichert werden über ein Formular und diese Menschen das Recht auf Löschung haben. Genau.
Dann finde ich auch die Daten.
Sonst noch Fragen? Jawohl, da haben wir noch eine.
Ich gehe ja bei Google Analytics diesen Datenschutzvertrag ein. Datenverarbeitungsvertrag. Muss ich den auch mit meinem Hoster und mit WordPress selber eingehen?
Also normalerweise muss der Webhoster den mit dir eingehen, weil er ja Daten von dir verarbeitet. Da sollten normalerweise die Webhoster, wenn es ein guter Webhoster ist, sollte da auch entsprechend dir eine Information schicken oder die Verträge entsprechend anpassen. Die großen Webhoster machen das normalerweise. Wie es mit WordPress selber ist, WordPress.com ist ja immer so ein Unterschied zu WordPress.org. WordPress.org ist das, was ich mir runterlade und selbst irgendwo bei einem Webhoster installiere. WordPress.com ist quasi dieser Webhoster. Da weiß ich leider nicht, wie die das handhaben.
Ja, also wir haben unseren WordPress direkt über unseren Anbieter. Also ich habe Strato. Und die bieten das ja direkt an, dass ich das WordPress mit reinbekomme.
Ja, aber Strato ist ja sowieso ein Unternehmen in Deutschland, da hast du dieses Datenschutzthema eigentlich nicht so zwingend problematisch. Also die deutsche Unternehmen oder generell europäische Unternehmen, die achten da schon drauf, dass das alles ordentlich gemacht wird. Also da kannst du dich, denke ich, mehr oder weniger entspannt zurücklehnen. Genau, aber ich muss halt auch dazu sagen, ich bin keine Juristin, ich kann hier keine Rechtsberatung machen. Ne?
Klar, aber danke.
Gerne. So, sonst noch Fragen? Dann haben wir jetzt eigentlich so mehr oder weniger eine Punktlandung gemacht. Dann, falls noch Fragen auftauchen, gerne mir eine E-Mail schicken. Nicht anrufen, ich hasse telefonieren. Auch keine Sprachnachrichten. Genau, und ich beantworte gerne auch weiterhin Fragen und helfe euch gerne da auch weiter, wenn ihr noch irgendwas auf dem Herzen habt zu dem Thema. Okay, ich danke euch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.